Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In der heutigen Kontextdebatte fragen wir, wohin treibt die arabische Welt? In Ägypten und in Tunesien wurden die Diktatoren gestürzt, in Syrien lässt der Diktator auf das Volk schießen und um Libyen ist ein Krieg entstanden. Wohin könnte das alles führen? Welche Rolle spielt die Al-Qaida nach der Erschießung Osama bin Ladens in den arabischen Staaten? Was passiert mit den Palästinensern? Fragen, die unter der Leitung von Hans-Jörg Schulz die Publizisten und Arabienkenner Ulrich Tiltner und Andreas Zumach diskutieren.
Ulrich Tiltner, mitten hinein in den arabischen Aufbruch kam nun die spektakuläre Tötung von Osama bin Laden. Hat der Tod des Arabers bin Laden eigentlich einen Einfluss auf das Geschehen in Nordafrika?
Keinen direkten und auch keinen großen. Denn Bin Laden ist ja eigentlich der Verlierer bei der Entwicklung in Nordafrika. Daran habe ich zumindest keinen Zweifel. Die Jugend, die ja frustriert war, weil sie weder Arbeit noch politische Möglichkeiten sah und auch real hatte in den vergangenen Jahren, konnte auf die Straße gehen. Man konnte nicht nur protestieren, sondern man sieht ja, in Ägypten gibt es Änderungen, in Tunesien gibt es Änderungen. Und damit ist dieser Reformstau, der ja dann auch den Terroristen in die Hände gearbeitet hat, weg. Und die Radikalisierung mündet in eine aktive politische Arbeit und eben nicht in die Mitarbeit in Terrororganisationen. Ich glaube, Bin Laden wird in Nordafrika der eindeutige Verlierer sein und sein Tod verstärkt natürlich diese Tendenz jetzt.
Also sein Nachfolger, der neue Chef, ist ja ein Ägypter. Da gibt es auch scheinbar nur noch wenig Verwurzelungen in der eigenen Heimat.
Das ist das eine, aber Bin Laden hatte ja eine besondere Funktion. Er war jemenitischer Herkunft und damit verkörperte er auch das arabische Stammeswesen. Und wenn Sie ganz genau schauen, so ist ja die Ideologie der Al-Qaida eben keine eigentlich originär islamische Ideologie, sondern es ist eine Mischform zwischen Islam und Stammesrecht und Stammestraditionen. Und da wird Zawahiri große Schwierigkeiten haben, diese Tradition fortzusetzen oder auch nur glaubwürdig zu vertreten. Und ich glaube, von da aus gibt es auch auf der Führungsebene eine Schwächung und eben nicht eine Stärkung. Zawahiri mag zwar ein guter Taktiker sein, er ist propagandistisch sicherlich aktiver als Bin Laden selbst, aber er hat die Schwierigkeiten, dass vor allen Dingen in der traditionell arabischen Welt, also auf der arabischen Halbinsel, das sind ja die Hochburgen eigentlich und die Gründungsgebiete der Al-Qaida gewesen, nämlich Saudi-Arabien und Jemen, da wird es dann schwierig werden, sich glaubhaftes Gehör zu verschaffen.
Andreas Zumach, bleiben wir doch noch mal kurz beim aktuellen Top-Thema, dem Tod des Terrorchefs. Könnte das der Anfang vom Ende des Kriegs gegen den Terrorismus gewesen sein?
Mittel- und langfristig ja, aus den Gründen, die Kollege Tiltner schon gesagt hat. Aber ich denke, möglicherweise wird es doch kurzfristig noch mal zu Eskalationen und Eruptionen kommen. Seien das nun versuchte Racheakte für seinen Tod. Und da denke ich an Länder Pakistan, Somalia, vielleicht auch Algerien. Und das wird dann wiederum dazu führen, in Washington, anderen Hauptstädten, den Krieg gegen den Terrorismus noch mal neu zu begründen und auch propagandistisch vielleicht zu befestigen. Aber mittel- und langfristig ist, denke ich, der Krieg damit überwunden.
Dafür, Herr Zumach, hat ja die Welt seit 6 Wochen einen neuen Krieg, den Krieg in und um Libyen. Die NATO hat versucht, mit Bomben Blutvergießen zu verhindern, wie sie gesagt hat, und wollte das auch sehr schnell erledigen. Warum ist ihr das nicht gelungen?
Es ist ihr nicht gelungen, weil man nicht wirklich das getan hat, was zur UNO-Resolution 1973 am 18. März geführt hat in der Begründung, nämlich ausschließlich und wirklich ganz genau und auch darauf beschränkt, eine Flugverbotszone durchzusetzen, die möglicherweise da notwendig war. Auch das ist ja inzwischen bestritten, ob es tatsächlich Luftangriffe oder die Drohung von Luftangriffen durch Gaddafis Truppen gegeben hat. Sondern man hat eine weitgehende Carte Blanche für militärische Interventionen gegeben, mit der einzigen Ausnahme keine Besatzungstruppen. Und die NATO, auch die NATO-Militärs, die amerikanischen Militärs, haben sich verschätzt, was die militärischen Fähigkeiten und Widerstandskräfte der libyschen Regierungsstreitkräfte betrifft. Und auf die Art ist man nun immer mehr in diesen Krieg hineingeraten, wobei zumindest einige der beteiligten westlichen Regierungen und Führer möglicherweise von vornherein die Absicht hatten, hier mehr zu tun, als nur Zivilbevölkerung zu schützen, nämlich diesen Krieg auf Seiten der Rebellen zu führen bis zum Sturz des Regimes.
Herr Tiltner, wie bewerten Sie denn diese sogenannte humanitäre Intervention in Libyen?
Wenn es denn eine hätte sein sollen, so ist sie ja extrem zu spät gekommen. Der entscheidende Auftritt von Gaddafi war ja ein Monat oder knapp ein Monat vor der Resolution, nämlich am 22. Februar. Da hat er gesagt, wir werden mit allem kämpfen, was wir zur Verfügung haben. Es sind damals ja auch zwei libysche Kampfflugzeuge in Malta gelandet. Also man konnte sehen, es gab eine Zerreißprobe für das Regime, die ja bis Tripoli, bis in die Hauptstadt reichte. Und wenn man dann 25 oder 28 Tage auf eine Resolution warten muss, dann ist das ja genügend Zeit, um sich zu reorganisieren. Ich glaube, es gibt eine historische Parallele, die ist selten erwähnt worden, aber das ist die Lage im Irak nach dem Kuwaitkrieg 1991. Da haben die Amerikaner einen Waffenstillstand ausgehandelt und Saddam Hussein konnte die Luft, also Hubschrauber, Panzer und Artillerie gegen die Opposition einsetzen. Und es war ja tatsächlich so, die Tinte in diesem Dokument war noch nicht trocken. Da hat er diese Waffen genutzt. Und er hat dann die Opposition ausgelöscht. Deswegen wurde er ja anschließend auch also hingerichtet. Und damit wurde später auch der Sturz begründet. Aber man gab ihm die Möglichkeiten. Und dann gab es später, anderthalb Monate später, auf einmal die Flugverbotszone im Nordirak. Also wenn man Opposition nicht nur unterstützt, nicht nur zur Opposition aufruft, also zu Demonstrationen und zum Protest. Wenn man sie dann unterstützen will, dann muss man es sofort tun und darf nicht erst einmal 26 Tage warten. Das ist für mich die Lehre aus Libyen. Und man hat international so lange gewartet, bis Gaddafi wieder militärisch stabil war und er eben dann aus der Luft, und das waren ja auch die Aussagen von Offizieren von Anfang an, aus der Luft nicht mehr zu stoppen war.
Aber Herr Tilgner, nehmen wir mal an, es wäre so rechtzeitig passiert, wie Sie es beschrieben haben. Würden Sie denn sagen, dann zu diesem rechtzeitigen Zeitpunkt hätte Luftstreitkräfte genügt oder hätte man auch dann mit Bodentruppen reingemusst oder die Rebellen massiv bewaffnen müssen?
Ich glaube, die Flugverbotszone Ende Februar hätte dazu geführt, dass der Riss, der ja durch die Administration, durch das Herrschaftsgefüge von Gaddafi ging, noch tiefer gewesen wäre. Damals haben sich ja im Stundenrhythmus Diplomaten abgesetzt. Und diese Absetzbewegung hörte Ende Februar auf. Also wenn man am 24., 25., 72 Stunden, nachdem Gaddafi keinen Zweifel gelassen hat, nachdem er gesagt hat, jeder, der sich gegen mich erhebt, ist ein Terrorist. Er hat in seiner Rede am 22. Februar gesagt, was die Amerikaner in Fallujah gemacht haben, war richtig. Da hat man eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern menschenleer gemacht, um gegen die Al-Qaida zu kämpfen. Er hat gesagt, ich kämpfe gegen die Al-Qaida und hat dann losgelegt. Er hat die Journalisten eingeladen, sie sind aus der ganzen Welt gekommen und haben ihn interviewt, haben ihm Plattformen gegeben. Berlusconi hat gesagt, ich will meinen Freund Gaddafi nicht stören, als er diese Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung vorbereitet hat. Der Westen hat zugeschaut, hat abgewartet und erst reagiert, als es zu spät war. Eine Flugverbotszone sofort hätte im Inneren natürlich die Opposition gestärkt und auch die Opposition in der Hauptstadt Tripoli, die es ja gegeben hat, denn er konnte die Stadt gar nicht mehr kontrollieren Ende Februar. Ja.
Hat denn Herr Zumach dieses Zögern gegenüber Gaddafi auch etwas damit zu tun, dass diejenigen, die dann vor allem hinterher den Flugeinsatz gemacht haben, die Franzosen, Sarkozy, Berlusconi und andere, dass die vorher ja überaus freundlich mit dem Diktator Gaddafi immer umgegangen sind?
Also das hat sicher etwas damit zu tun. Es kommen aber noch ein paar Momente dazu. Also in 30 Jahren jetzt Beobachtung westlicher Sicherheits- und Militär- oder Interventionspolitik habe ich noch nie erlebt, eine solche Kakophonie der Positionen. Das gilt innerhalb des NATO-Bündnisses, innerhalb der Europäischen Union. Es haben, glaube ich, die wesentlichen Entscheidungen in den wesentlichen westlichen Hauptstädten in dieser Libyen-Frage überwiegend oder gar ausschließlich aus innenpolitischen politischen Motiven stattgefunden. Bei Sarkozy ist das völlig klar, braucht man nicht weiter erläutern. Auch in Washington ist es so gewesen, nach einem internen Streiten der Administration, den die Menschenrechtsinterventionsfraktion für sich entschieden hat, gegen die Militärs und Verteidigungsminister Gates, die ja zunächst gegen eine militärische Intervention waren. In Deutschland war es ganz klar auch so. Und selbst die 14 oder 17 der arabischen Liga-Staaten, die dann für eine Flugverbotszone gestimmt haben, haben die Regime das aus meiner Wahrnehmung getan, im Wesentlichen um ihre inneren Oppositionen ruhig zu halten. Und ich denke, aus einem so gestrickten Motivlager aller wesentlichen Beteiligten kann nur diese chaotische Mission rauskommen, die wir jetzt seit 4, 5 Wochen erleben.
in den arabischen Revolutionen erkennen ja viele Beobachter sowas wie einen Beweis dafür, dass westliche Werte wie Freiheit und Demokratie sehr lebendig sind. Herr Tilgner, welches Wertebild vermittelt der Westen im Fall Libyen?
Ja, ein sehr abschreckendes, das ist gar keine Frage. Weil wenn Sie sich anschauen, Iran ist kein arabisches Land, aber auch dort wird natürlich sehr genau beobachtet, was passiert. Und als Gaddafi dann zugeschlagen hat, das ist ja im Übrigen 48 Stunden nachdem in Bahrain der Perlenplatz geräumt wurde von Militärs gewesen. Also da hat man das ja im Schatten von dort stationierten amerikanischen Kriegsschiffen gemacht. Und viele sagen eben auch, das war ja von den Amerikanern sogar akzeptiert. Denn der US-Verteidigungsminister hatte ja das Scheichtum Bahrain gerade kurz zuvor besucht. Also man wird das nicht gegen den Wunsch und gegen die eindrückliche Warnung der Amerikaner gemacht haben. Da konnte man sehen, das ist den Menschen in die Glieder gefahren. Aber es hat ja viele in Jordanien, in Syrien, in Jemen nicht davon abgeschreckt, weiter zu demonstrieren. Ich glaube, es ist so, dass die Demonstrationen in den arabischen Staaten passieren, und zwar heute, weil man schon zum Teil für westliche Werte auf die Straße geht, aber auch, weil man gesehen hat, dass das westliche Konzept, die Demokratie und die Menschenrechte militärisch zu verbreiten, absolut gescheitert ist. Dafür steht Irak, dafür steht Afghanistan. Die Menschen haben gemerkt, wenn wir es nicht tun, wird es niemand tun. Denn Obama hat in seiner Rede im Juni 2009 in Kairo in der Universität gesagt, es muss Demokratie geben. Aber knapp 2 Jahre später haben die Menschen im gesamten arabischen Raum kein bisschen erkennen können, dass die amerikanische Außenpolitik ins Fokus eine Demokratisierung der Staaten genommen hat. Man hat immer wieder mit den dort Herrschenden gemeinsame Sache gemacht. Also das Beispiel ist ja nun, sind ja die Politikerreisen aus westlichen Staaten, zum Teil sogar auf Einladung dieser Potentaten und Diktatoren in die Region. Und da haben die gerade jungen Menschen gesehen, dass man nicht auf den Westen warten kann. Und sie haben das in die eigene Hand genommen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, es gibt ein Bündnis zwischen Leuten, die sehr stark westliche Werte im Zentrum ihres Denkens haben, das ganz anders interpretieren und nicht etwa für den Westen auf die Straße gehen wollen, sondern für ihre eigenen Interessen. Und dann eben auch sehr viele islamisch traditionelle Kräfte, die sagen, Demokratie ist ein Mittel, das wir akzeptieren können. Und dieses Bündnis macht jetzt die Brisanz in den verschiedenen arabischen Staaten aus. Also das Bündnis konservativer Kräfte und das Bündnis wirklich pro-westlich denkender, aber im eigenen Sinne demokratisch agierender junger Menschen, die dann einfach das wollen, was man gemeinhin sagen kann, das ist eine Art von westlichen Wertekanon, den sie ihrem Handeln zugrunde legen.
Können Sie, Herr Tilgner, eine kleine Prognose wagen, wie es mit Libyen aus- und weitergehen könnte?
Ich gehe davon aus, dass es keine militärische Entscheidung geben wird, dass man über kurz oder lang vor der Frage steht, entweder wird Libyen gespalten werden, man wird natürlich keine formelle Trennung des Landes akzeptieren, sondern es wird dann dazu kommen, dass man faktisch mit Gaddafi doch irgendwie etwas tut, aber praktisch dann mit der Opposition eher zusammengeht. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange dauern. Und welchen Weg dann die Lösung selbst findet, weiß ich nicht, kann ich nicht prognostizieren. Ich möchte nur daran erinnern, dass Obama in seiner Rede zu Libyen ja eigentlich den Kreis in der Herrschaft um Gaddafi herum aufgefordert hat, die Verhältnisse zu ändern. Er hat ja nicht zur Demokratisierung Libyens aufgerufen, sondern er hat gesagt, man setzt darauf, man hofft, dass Leute aus dem Umfeld von Gaddafi sich jetzt zu Wort melden und irgendetwas tun. Und direkt im Anschluss daran ist ja der damalige Außenminister Kusa auch nach London emigriert. Er hat vielleicht im Kopf gehabt, dass er dort empfangen wird als neuer libyscher Herrscher. Sie können daran sehen, dass die Unterstützung für die Demokratiebewegung in Libyen, die es ja rudimentär gibt, nicht unisono ist. Also es ist nicht so, dass alle da etwas sehen, was unterstützenswert ist, sondern viele wollen ganz, ganz pragmatische Lösungen. Und das ist in meinen Augen nur ein fauler Kompromiss letztlich.
Aber das ist eine spannende Frage für mich, Herr Tilgner, wie unterstützenswert diese Opposition in Libyen nun tatsächlich ist. Also bei den innenpolitischen Diskussionen hier bei uns in der Schweiz, aber auch in Deutschland, gerade auch bei den Kritikern der Militäraktion jetzt der NATO, wird immer der Unterschied gemacht, dass man es ja in Tunesien und Ägypten ganz klar auch mit Namen benennbar, erkennbar, auch mit Parteien, Organisationen, mit demokratischer Opposition zu tun gehabt habe und die das zumal auch weitgehend gewaltfrei geschafft habe, während es aber in Libyen zum Teil ein Gemisch sei aus Islamisten, aus Monarchisten, aus Drogen- oder Waffenhändlern und man wisse ja gar nicht genau, wer das ist. Und deswegen ist ja auch in der Öffentlichkeit bei uns die Sympathie und das Wissen über diese Opposition in Libyen sehr viel geringer entwickelt. Und es wird der Vorwurf zum Teil erhoben, diese Opposition hätte sich im Unterschied zur tunesischen und ägyptischen viel zu frühzeitig an die Waffen begeben, anstatt das gewaltfrei durchzusetzen. Was würden Sie sagen zu dieser Argumentation?
Das ist völlig richtig. Aber es gibt die Bewegung des 17. Februar. Das war ein Aufstand der Jugend, der wie ein Buschfeuer über das Land fegte und das Herrschaftssystem von Gaddafi in den Grundfesten nicht nur erschüttert, sondern auch zerrüttet hat. Ihm blieb ja gar nichts anderes übrig, als mit brutaler militärischer Gewalt gegen die Opposition vorzugehen. Und ich glaube, je länger dieser Widerstand sich dann entwickelt gegen die Zentralregierung, gegen das Herrschaftssystem Gaddafis, desto mehr werden traditionelle militärisch denkende Kräfte, Leute, die aus diesem Regime abgesprungen sind, Militärberater aus dem Ausland, das Kommando übernehmen und der eigentliche Kern dieser Protestbewegung, der ja alles ausgelöst hat, wird verkümmern. Darin sehe ich das Hauptproblem, nicht die Hauptgefahr. Das ist ja im Großen und Ganzen schon passiert. Und ich glaube, das ist auch der Zynismus des Westens, dass man diese Zeit hat verstreichen lassen und damit eben eigentlich Kreisen in dieser Opposition hilft, die sich im Kern von Herrschaftsmethoden von Gaddafis möglicherweise langfristig gar nicht abheben.
Wohin steuert die arabische Welt? Das fragen wir in der heutigen Kontextdebatte die Publizisten Ulrich Tilgner und Andreas Zumach. Herr Zumach, dieser Aufstand der arabischen Jugend, den wir jetzt seit Beginn des Jahres erleben, ist ja so etwas wie ein Aufstand gegen die alltägliche Bevormundung, gegen Entwürdigung. Gibt es einen Grund dafür, warum das jetzt kommt, 2011?
Naja, also ich denke, man könnte die Frage auch anders formulieren. Warum kommt es erst jetzt? Diejenigen, die sich in dieser Welt als Beobachter bewegen seit vielen Jahren und die ganzen Frustrationen, vor allem der Jugendlichen, aber nicht nur der, erlebt haben, haben, glaube ich, immer schon gerechnet, dass irgendwann mal hier der Kessel platzt und etwas passiert. Das ist mir jedenfalls so gegangen. Ich denke, es hat etwas damit zu tun, dass die Möglichkeiten der Kommunikation heute so bestehen, wie das auch vor 3 und vor 5 Jahren noch nicht da waren. Das heißt, die Versuche von Regimen, Kommunikation, dass sich ein miteinander vernetzen, mobilisieren, zu Demonstrationen zu verhindern durch klassische Maßnahmen der Zensur, die gehen, die funktionieren nicht mehr. Das macht diese arabische oder Jasmin-Revolution nicht zu einer Facebook- oder Internet-Revolution per se, aber mit Hilfe dieser Mittel ist, glaube ich, diese Möglichkeit, sich so zu organisieren, wie wir das erlebt haben seit Mitte Januar in Tunesien, dann Ägypten und jetzt Libyen, überhaupt erst entstanden. Ich muss sagen, ich war sehr hoffnungsvoll und bin es nach wie vor, weil ich sicher bin, weil ich glaube, das ist eine Entwicklung, die in ihrer Bedeutung nur vergleichbar ist mit dem, was wir in Europa vor 20 Jahren mit dem Fall der Berliner Mauer erlebt haben. Für die Menschen in der Region Nordafrika und Naher Mittlerer Osten ist das, glaube ich, von genauso grundlegender Bedeutung. Und ich denke, es wird alle Länder dieser Region ergreifen, inklusive Iran, was kein arabisches Land ist, und Saudi-Arabien. Wahrscheinlich werden die beiden die letzten sein aus vielerlei Gründen. Und es wird oder hat ja sichtbar auch schon Israel ergriffen und die palästinensischen Welt.
Herr Tilgner, Sie bewegen sich ja viel in arabischen Ländern. Wenn Sie jetzt sehen, dass junge Araber Demokratie fordern, darf ich mal ganz schlicht fragen, aus Ihrer Erfahrung heraus, trauen Sie denen das zu?
Sicher traue ich denen das zu. Also die Demonstrationsfähigkeit in der arabischen Welt und generell auch in der islamischen Welt ist ja extrem groß. Es ist ja eine der, ich würde fast sagen, üblen Vorurteile oder dieser Stereotypen, die immer lauten, eigentlich müsste diese Region demokratisiert werden, aber leider geht das ja nicht richtig. Und nach diesem Vorwort hält man dann Gespräche und stützt Regime wie Ägypten, Saudi-Arabien und wen auch immer. Ich glaube aber, es ist nicht nur ein Problem der neuen medialen Möglichkeiten, also von Facebook generell, des Internets. Ich glaube, es kommt zusammen mit dem, was der amerikanische Wahlkampf vorgemacht hat. Change. Also Wandel ist möglich. Und dann hat man gesehen, Obama und die USA, die ja nach außen beide für diesen Wandel eingetreten sind. Also Bush hat gesagt, Demokratisierung mit militärischen Mitteln, da weiß jeder im Orient, selbst wenn man das in Europa nicht wahrzunehmen wagt, jeder im Orient weiß, dass das nicht funktioniert. Also dieses Mittel hatte nicht funktioniert. Dann hat man auf Obama gesetzt und gesagt, na ja, der will das ja eigentlich. Er hat in Amerika etwas durch Wahlen geschaffen. Möglicherweise strahlt das jetzt aus, aber die Ausstrahlung unterblieb. Und ich glaube, den Menschen ist klar geworden, wir können es nur alleine machen. Und es ist ja auch so, dass der ökonomische Druck immer größer wurde. Ja, ich glaube, hier wird unterschätzt, welche Ausmaße oder welche Wirkung auf Gesellschaften die Möglichkeit bot, die junge Intelligenz in andere Länder abzuschieben, so muss man es ja nennen. Aber mit der Entwicklung in den Golfstaaten, mit den höheren Ölpreisen, sind ja mehr und mehr Techniker in diesen Ländern selbst herangebildet worden und sind mehr und mehr Techniker aus Südostasien gekommen. Also die ägyptische Intelligenz hat den Markt in der arabischen Welt systematisch und zwar Schritt für Schritt verloren. Also der Druck in Ägypten wurde immer größer, die Möglichkeiten wurden größer, die Begehrlichkeiten wurden größer und auch die Einsicht, wenn wir es nicht tun, tut es niemand. Ich glaube, diese Gemengelage hat dann zu einer Situation geführt, die zu einer Explosion geführt hat. Und nicht umsonst, das können Sie ja sehen, in Jemen, in Syrien, über diese Länder redet kaum jemand, gehen ja diese Proteste weiter. Es sind extrem starke Proteste und sie werden ja in der westlichen Welt generell kaum wahrgenommen, obwohl es ja Revolutionen sind, die mit Panzern zusammengeschossen werden oder jedenfalls von irgendwelchen Soldateska oder von bewaffneten Regierungsanhängern, die in dem friedliche Demonstrationsmengen schießen. Das ist ja immer wieder passiert, ohne dass wir es hier wirklich entsprechend zur Kenntnis nehmen.
Also ich würde zu Ihrer Frage, Herr Schulz, noch etwas schärfer antworten als Herr Tilgner. Es gibt ein tief verwurzeltes Vorurteil, auch ich denke in der Mehrheit der Islamwissenschaften, dass eben diese Länder, auch die mehrheitlich islamisch geprägten arabischen Welt, grundsätzlich nicht reform- oder demokratiefähig seien. Nur eine Minderheit der Islamwissenschaft, zu der etwa hier der Berner Islamwissenschaftler Reinhard Schulze gehört, weisen darauf hin, dass es zum Beispiel im 19. Jahrhundert in der arabisch-islamischen Welt durchaus eine Aufklärung gegeben hat.
Also die ein in der, politischer Islam und Demokratie passen zusammen.
Ja, die in der Praxis sogar weitgehend zu einer Trennung von Religion und Gesellschaft geführt hat. Das wurde zwar nicht so als eine Monstranz vor sich hergetragen, wie wir das seit unserer Aufklärung tun, Französische Revolution, aber das war die Realität. Das alles ist verdrängt worden, allzumal in den letzten 60 Jahren und wir haben uns dran gewohnt, mit diesen Ländern und ihren Regimen eben die Beziehung zu pflegen, die unter anderem billiges Öl und so weiter garantierten und uns gar nicht genauer interessiert und auch genauer hingeguckt, was in diesen Ländern passiert. Deswegen ist jetzt auch die Überraschung auf allen Seiten so groß. Auch hier nicht nur bei den Regierungen des Westens, auch bei den Friedens- und Konfliktforschungsinstituten.
Herr Tilgner, über eine höchst interessante Wendung sollten wir noch reden, die sich in den letzten Tagen in der Region ergeben hat und die ein bisschen untergegangen ist dadurch, dass Osama bin Laden so in den Schlagzeilen stand. Die Hamas und die Fatah, die beiden verfeindeten Palästinenserorganisationen, paktieren nun auf Vermittlung der neuen ägyptischen Diplomatie miteinander. Wie bewerten Sie das? Was ist davon zu halten?
Ich glaube, es ist das Ergebnis des Versuchs der Fatah, also der PLO, einen einseitigen Frieden oder einen Einparteienfrieden mit Israel herbeizuführen. Diese Friedensansätze sind gescheitert und es war völlig klar, dass die Palästinenser eine Phase der Radikalisierung durchlaufen werden. Und wenn die PLO in dieser Situation, in der man mit den traditionellen Friedensinstrumenten nicht weiterkommt, die Amerikaner nichts geschaffen haben, wenn man sich dann mit dem inneren Gegner nicht zusammentut, läuft man Gefahr, dass die Menschen, gerade wenn jetzt gewählt werden sollte, denn es waren ja Wahlen angesetzt, dass die Wahlen dann wieder sehr starke Hamas-Elemente in die Parlamente bringen und dann hätte der PLO möglicherweise der Untergang gedroht. Ich glaube, es ist das Scheitern der Friedensbemühungen mit Israel. Und das ist von allen Palästinensern als solches erkannt, das dazu führt, dass man sich angesichts dieses Schreckens, denn das ist ja für Palästinenser etwas Fürchterliches, wenn man keine Friedensperspektive mehr hat, dann schließt man die Reihen wieder und das wird ja befördert durch das Ausland. Aber ich glaube nicht, dass es ägyptische Unterhändler waren, sondern Ägypten war der Platz, an dem man so etwas jetzt organisieren konnte, weil Mubarak ja einseitig für die PLO immer Partei ergriffen hat und auch diese israelische Politik mitgetragen hat. Sie dürfen ja nicht vergessen, Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, hat in der vergangenen Woche gesagt, die PLO und die palästinensische Regierung muss wählen zwischen Frieden und Hamas. Und das war auch eine Weltsicht, die von der Regierung in Ägypten geteilt wurde. Das ist jetzt nicht mehr so. Und damit ist auch der Weg frei in Ägypten für die Unterstützung eines neuen altpalästinensischen Ansatzes. Ich glaube nicht, dass dieser Ansatz lange tragen wird. Ich glaube auch nicht, dass er direkt neue Impulsen für einen Frieden bringt, aber er beruhigt ein Stück weit die palästinensische Gesellschaft und verhindert eine weitere Spaltung, die ja Wahlen in den Westbankgebieten gebracht hätten. Die stehen ja an.
Also ich würde der letzten Einschätzung von Kollegen Tilgner etwas widersprechen. Man könnte Netanyahu ja antworten und sagen, Israel steht vor der Wahl des eigenen Untergangs in den nächsten 10, 20 Jahren oder aber eine Zwei-Staaten-Friedensregelung mit den Palästinensern. Und das, was da jetzt sich zusammenschiebt zwischen Hamas und der PLO, zielt ja darauf ab, im Herbst dieses Jahres bei der UNO-Generalversammlung in New York die Anerkennung des neuen Staates Palästinas und seine Aufnahme in der UNO zu erreichen. Dafür braucht man formal die Zweidrittelmehrheit der 193 UNO-Staaten, das wären 128. Das ist längst erreicht. Man ist inzwischen bei knapp 150 Anerkennungen, wird möglicherweise noch mehr bilaterale Anerkennung bekommen bis zum September, als sie Israel bisher vorzuweisen hat, nämlich 157. Und dann ist eine neue Realität gegeben. Und ich denke, eine kluge israelische Regierungspolitik würde jetzt darauf eingehen, weil wenn man das Interesse hat, dass es auf dauerhaft einen Staat Israel gibt mit zumindest einer starken jüdischen Identität, dann muss man jetzt sehr bald für diesen palästinensischen Staat und auch eine Zwei-Staaten-Lösung sein, denn sonst gibt es die Einstaatenlösung, in der aufgrund der absehbaren demografischen Entwicklung die Juden in 20 Jahren eine verschwindend kleine Minderheit bleiben. Deswegen erwarte ich auch, dass Netanyahu sich mit dieser von Ihnen zitierten Position nicht mehr allzu lange an der Regierung halten wird.
Herr Tilgner, zum Schluss gefragt, das, was sich da jetzt doch abzeichnet, was wir in unserem Gespräch auch wenigstens kurz ansprechen konnten, diese neue Nahostarchitektur, wir wissen noch nicht, wohin es geht. Haben Sie die Hoffnung, dass es längerfristig den Frieden bringen kann in dieser gefährlichsten Region der Welt?
Die Möglichkeiten sind sehr, sehr begrenzt für einen Frieden dort, weil einfach die Siedlungen so weit vorangeschritten sind und ich sehe das nicht sehr optimistisch. Ich glaube nur, die Palästinenser schließen jetzt die Reihen, um sich einzuigeln, denn ich glaube nicht, dass Israel friedensfähig ist, unter welcher Regierung auch immer. Und ich sehe auch noch nicht, dass die Palästinenser in welcher Zusammensetzung auch immer kompromissfähig sind. Also ich glaube, Israel fehlt die Friedensfähigkeit und den Palästinensern fehlt die Kompromissfähigkeit. Und ich sehe nicht, dass jetzt diese ganzen Umbrüche in der Region dazu führen, dass man aufeinander zugeht. Ich glaube, die Gräben werden größer und leider ist es so, dass auf der Basis dieser Siedlungen eine Zwei-Staaten-Lösung immer unwahrscheinlicher wird, weil dazu brauchen die Palästinenser Land und das wird ihnen Tag für Tag abgegraben und damit wird der Frieden immer, immer schwieriger durchzusetzen. Also ich sehe das Ganze gar nicht so optimistisch, aber ich glaube, dieser Konflikt ist gar nicht der entscheidende, der die Gegend umtreibt, denn sie konnten sehen, in den Straßen von Tunis, in Kairo, in Syrien, überall redet man über die eigene Situation und nicht darüber, was mit den Palästinensern passiert. Die Palästinenser sind in der arabischen Welt relativ vereinsamt, sie sind isoliert und das wird Israel auch weiter nutzen. Und Krieg gegen Israel will kein Araber heute.
Vielen Dank für diese Analysen, Ulrich Tilgner. Vielen Dank, Andreas Zumach.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.